Ein junger Mann brauchte dringend Geld. Er schrieb seiner Mutter: Mama, schicke mir bitte sofort $500. Kurze Zeit später erhielt er ein Paket. Darin war eine Bibel. Obenauf lag ein Brief. Mein Sohn, ich liebe dich. Bete und lies deine Bibel. Wütend rief er seine Mutter an: Mama, ich brauche $500, nicht eine Bibel. Doch sie sagte nur: Sohn, bete und lies deine Bibel. Verärgert legte er auf. In meinem weiteren Brief schrieb er: Du bist so himmelsverliebt, dass du die Realität vergisst. Ich brauche Geld, keine Bibel. Doch ihre Antwort blieb gleich: Bete und lies deine Bibel. Die Bibel landete unberührt in der Ecke. 6 Monate später kam seine Mutter zu ihm. Und verbittert sagte: Mama, du hast mich im Stich gelassen. Ich brauchte dich und du hast nur gepredigt. Sie fragte ruhig: Hast du gebetet und die Bibel gelesen? Er sagte: Ja, Mama, aber ich bin immer noch pleite. Sie sagte: Sohn, gib mir die Bibel. Sie schlug sie auf und zwischen den Seiten klebten die $500. Und wie oft ist es im Leben eines Christen nicht anders? Wir beten zu Gott: Herr, hilf mir, diese Sünde zu besiegen. Herr, gib mir Weisheit mit meinen Kindern. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und wie oft vernachlässigen wir sein Wort und fragen uns, warum Gott unser Gebet nicht erhört. Und ich möchte mit euch heute weiter in der Serie über die Gnadenmittel machen. Die Gnadenmittel sind die Gnaden, die uns Gott schenkt, an die wir etwas aber tun müssen, um heranzukommen. Gottes Gnade ist gewaltig und groß. Letztes Mal hatten wir uns Gedanken darüber gemacht, dass Gott uns Gnade schenkt, wenn er uns vergibt, wo er uns rettet. Aber auch, dass es seine Gnade ist, wenn wir verändert werden. Und ich möchte diese Serie über die Gnadenmittel machen, um euch, uns als Gemeinde zu ermutigen und zu stärken, auf Gottes Gnade zu vertrauen und Gottes Gnade zu suchen. Ich möchte klarstellen, wie Heiligung funktioniert. Nämlich, dass wir nur durch Gottes Gnade im geistlichen Leben wachsen müssen. Gottes Gnade ist unser ganzes Leben. Es ist unsere Veränderung, es ist unsere Vergebung, es ist unsere Veränderung und auch unsere Verherrlichung, wenn wir eines Tages im Himmel sind. Aber ich möchte es auch uns auch einfach machen und klar machen, dass wenn wir uns die Frage stellen, was ist meine Verantwortung, was muss ich machen, dass wir schnell und klar sagen können: Es besteht in Gottes Wort, im Gebet und Gemeinde meine Verantwortung, um an Gottes Gnade heranzukommen. Und Gnadenmittel sind nicht etwas Mystisches und Unverständliches, sondern sind ganz einfach Sachen, die Gott uns geschenkt hat, um uns, seine Kinder, geistlich zu stärken. Und die sind, wie ich schon gesagt hatte, Gottes Wort, Gebet und Gemeinde. Und heute wollen wir uns vor allem mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich möchte, dass wir es in 3 großen Teilen machen. Zuerst ist, dass wir erkennen, welche Gnade in Gottes Wort denn verborgen und versteckt ist. Dass wir die Gnade erkennen, die Gott in seinem Wort schenkt. Dann möchte ich euch ermutigen, aus Gottes Wort Gnade zu schöpfen. Also wie wir an Gottes Wort herangehen. Und drittens wird sich beschäftigen mit den Gewohnheiten, wie wir beständig in Gottes Wort bleiben können. Und so möchte ich, dass wir starten und mit dem ersten Punkt beginnen: Erkenne die Gnade, die Gott in seinem Wort schenkt. Ich denke, eine große Herausforderung bei uns ist, dass wir Gottes Wort nicht als eine Gnade, als ein Geschenk ansehen, sondern nur als eine Aufgabe, die erledigt werden müssen. Das ist ja eben, was Christen tun. Sie müssen die Bibel lesen. Und es wird nur ein lästiges To-Do bei uns. Natürlich wollen wir nicht das Wort lästig verwenden, aber es ist ein To-Do, das irgendwie noch erledigt werden müssen. Wir hatten aber uns ja Gedanken darüber gemacht, dass Gottes Gnade wieder was Wasser bei uns bei den meisten zu Hause ist. Wir haben fließendes Wasser zu Hause, das Wasser ist immer da, aber wir müssen an den Wasserhahn herangehen und ihn aufdrehen. Aber wenn wir diesen Wasserhahn als ein lästiges To-Do sehen, um an Wasser zu kommen, dann werden wir ja keine Freude haben, daran zu gehen. Und Gottes Wort ist der schönste und der wichtigste Wasserhahn für Gnade im Leben eines Christen. Und so möchte ich, dass wir in 2 Teilen erkennen die Gottes Gnade, aber zuerst, dass wir erkennen, dass es ein Buffet an Köstlichkeiten ist. Wir haben Hunger als Christen. Wir haben Hunger nach Wahrheit, nach Veränderung, nach einem guten essen. Und Gott bietet uns ein Buffet an Köstlichkeiten an. Gott ist nicht so ein Vater, der sagt, hast du Hunger? Naja, besorg dir etwas selbst. Guck mal, da ist der Kühlschrank, da ist der Herd, mach dir etwas. Gott kümmert sich um uns, indem er uns ein reiches Buffet vorbereitet. Ein reichliches Frühstück ist gedeckt. Ihr müsst vielleicht an so ein Buffet beim Gemeindeessen so denken. Kennt ihr diese Buffets, wo dann 20 verschiedene Kuchen da sind und man sich gar nicht entscheiden kann, welchen man nehmen will? Und so ähnlich ist Gottes Wort. Gott ruft uns zu sich und sagt, ich habe reichen Buffet vorbereitet, bedien dich. Also das ist diese Veränderung in unserem Denken, die passieren muss. Wir dürfen nicht das Bibellesen als ein To-Do sehen, das wir jetzt noch erledigen müssen, sondern da ist ein Buffet an Gnade, an Weisheit, an Wahrheit und wir müssen uns nur bedienen. Das ist die erste Einstellung, die ich bei uns ermutigen will und dass wir da in unserem Denken verändert werden. Und eine Bibelstelle, die das so schön ausdrückt, ist Psalm 19. Da will ich ein paar Verse mit euch daraus lesen, aus Psalm 19, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Wir werden nicht schaffen, jedes Einzelne anzuschauen, aber ich möchte zwei Aspekte herausgreifen. Der erste Aspekt, den der Psalmist erwähnt, ist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Gottes Wort stärkt und erfrischt die Seele. Es erfreut das Herz. Und worum dreht sich, wenn wir sozusagen über das Erquicken der Seele reden? Es ist nicht nur das Bibellesen im Sinne von, okay, ich habe mein Kapitel gelesen, sondern was uns vor allem Gottes Wort erfrischt, ist, wenn wir Gott persönlich kennenlernen und seine Liebe zu uns. Die Bibel ist nicht nur einfach Geschichten und ein paar moralische Fakten, die du wissen musst, damit du ein vernünftiges Leben führst, sondern da drin ist die herrlichste und die schönste Botschaft, die es in diesem Universum gibt, nämlich das Evangelium. Weil wenn wir unser Leben anschauen, merken wir, wir sind hoffnungslos verloren. Wir sündigen und wir können nicht aufhören. Schmerz und Leid ist um uns herum. Aber was unsere Seele erquickt, ist diese Botschaft, dass Gott sagt, ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gab, damit du ewiges Leben haben kannst. Komm zu mir, ich will dich reich beschenken. Ich will dich heute verändern. Ich will dir heute Mut und Kraft geben. Und ich will das dir tun, indem ich dir die Hoffnung des ewigen Lebens schenke. Dass das Leben nicht hier vorbei ist, sondern dass ihr die Ewigkeit mit mir verbringen wird. Ja, wir sind krank von Sünde. Aber Gott schenkt uns eine Therapie und sagt, ich will euch verändern. Das ist das, was die Seele erquickt, erfrischt und ermutigt. Und ein zweiter Aspekt ist, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Oh, wie sehr wir das brauchen. Ich glaube, das häufigste Gebet von Eltern ist, Gott, schenk mir Weisheit. Gott schenkt mir Weisheit, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und die Antwort von Gott ist in seinem Wort. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen, der nicht weiß, was man tun soll, es macht uns weise. Und weise ist nicht nur mehr Wissen zu haben. Weil die Bibel wurde nicht gegeben, einfach um unser Wissen zu vermehren und groß zu machen, dass wir so einen großen, noch größeren Kopf bekommen. Sondern Weisheit ist dieses Wissen angewandt im Leben. Die Bibel ist da, um unser Leben zu verändern. Und wenn du sagst, naja, die Probleme, mit denen ich gerade zu kämpfen habe, die Bibel sagt dazu eigentlich gar nichts. Oh doch, ist dir mal aufgefallen, dass die Bibel ziemlich dick ist? Und wie viele Stellen davon kennst du wirklich, was sie bedeuten? dann kannst du nicht sagen, die Bibel spricht nicht zu meinem Thema, zu meinen Sorgen, meinen Problemen. Wenn du die anderen Stellen noch gar nicht gelesen und studiert hast, die Bibel spricht wirklich in jede Lebenssituation rein. Sie spricht nicht darüber, wie das iPhone 15 vom 16 sich unterscheidet, aber spricht in unser Leben hinein und sagt uns, was die richtigen Entscheidungen sind, wie wir denken sollen. So ist die Bibel wirklich das, was den Unverständigen weise macht. Und nachdem der Psalmist so gelobt und sich erfreut hat über Gottes Wort, spricht er noch ein paar Sachen an, in Vers 11 und 12. Und die will ich mit euch kurz anschauen. So sagt er, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigzeim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und die erste Sache, die er sagt, ist, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Und jetzt stell mal dir ehrlich die Frage, kannst du da zustimmen, dass die Bibel begehrenswerter als Gold und viel Feingold ist? Also stell dir vor, du hast die Entscheidung zwischen einem Haufen Gold und einer Bibel. Wofür würdest du dich entscheiden? Vielleicht meldet sich jemand und sagt, ja, die geistliche Antwort. Ja, natürlich für die Bibel. Der andere denkt aber so ein bisschen weiter, ein bisschen pragmatischer. Naja, ich entscheide mich für das Gold, mit dem Gold kann ich mir auch eine Bibel kaufen, oder? Und den Rest spende ich an die Gemeinde. Darüber spricht der Psalm nicht, wenn wir sozusagen uns zwischen die beiden Sachen entscheiden müssten. Er spricht darüber, wie viel Wert messen wir dem Wort Gottes bei und wie viel Wert messen wir dem persönlichen Besitz, in diesem Sinne voll Besitz von Geld. Ich habe darüber nachgedacht, wie wertvoll ist mir die Bibel? Wie viel Zeit investiere ich daran? Vor allem im Gegensatz zu Wertsachen und Gottes Wort als die wertvollste Sache. Wenn jemand mich beobachten würde, wie ich mir morgens 5 Minuten für die Bibel nehme, aber dann darauf 50 Minuten damit beschäftigt bin, auf Amazon die billigste und die beste Heißluftfritteuse zu suchen, was würde er sagen, ist meine Priorität im Leben? Ja, ist ein sehr komisches Beispiel mit Heißluftfritteuse. Ich habe nur auf Amazon gesucht, heute angeschaut, was so gerade verkauft wird und die hatten mir eine Heißluftfritteuse angeboten. Aber jetzt so ganz praktisch. Wie wichtig ist es uns Gottes Wort, wenn wir uns ganz bisschen Zeit dafür verwenden, Gottes Wort zu verstehen, aber ganz viel Zeit uns Gedanken machen, wie kann ich noch einen Cent mehr sparen und das beste Gerät für meine perfekte Küche, für mein perfektes Arbeitszimmer zu suchen. Es ist nicht falsch, Angebote anzunehmen und es ist nicht falsch, Geld zu sparen. Der Psalmist sagt, es ist mir wertvoller, Zeit in Gott zu verbringen, als mir die besten Sachen zu haben und das beste Gold und Geld. Wir wagen es oft nicht, 1 Cent mehr auszugeben als nötig, aber wir wagen es, Gottes Wort die zweite Stelle in unserem Leben zu geben. Der Psalmist sagt, dass Gottes Wort hilfreicher, erfüllender und wertvoller ist als jeder Euro auf deinem Konto. Er spricht nicht davon, dass wir unweise mit unserem Geld umgehen sollen, aber er spricht ja von der Priorität, die es unserem Leben geben sollte. Und die zweite Sache, die er sagt, ist, es ist süßer als Honig und Honigseim. Ältere Leute, die machen sich viel Gedanken um Gewinn, also wie kann ich gut wirtschaften. Bei Jüngeren ist der Gedanke vielmehr um Vergnügen. Bei unserer Tochter, ich kann mit Geldscheinen sie nicht wirklich locken. Sie weiß, dass es was ist, aber damit kann, es ist nicht so wertvoll für sie. Aber ein Stück Schokolade, das ist etwas, wo gleich die Entscheidung getroffen wird dafür. Und das ist der zweite Aspekt, den der Psalmist erwähnt. Nämlich Süßigkeiten ist etwas, was uns sehr begehrlich ist, was wir sehr uns wünschen. Aber ich denke, er spricht hier nicht nur von Süßigkeiten für den Magen. Also es ist nicht, ich muss mich entscheiden zwischen Honigbrot zum Frühstück essen und der Bibel, sondern ich denke, er spricht auch von den Süßigkeiten für den Kopf. Kennt ihr die Süßigkeiten für den Kopf? Sie heißen Geschichten über den Nachbarn, was er angestellt hat, Neuigkeiten aus dem Internet, YouTube-Shorts und TikTok-Videos. Das sind Informationen, die uns schmecken. Oder? die schmecken wirklich. Man kann sie ohne Ende anhören und anschauen und viel Zeit damit verbringen. Aber sie sind eben nur Süßigkeiten. Sie sättigen dich nicht auf lange Zeit. Ich meine, habt ihr mal vielleicht beobachtet, man kann ohne Probleme eine Stunde Videos anschauen, ohne satt davon zu werden, aber 15 Minuten eines Buches, das nicht so oberflächlich ist, und man sagt, boah, ich kann nicht mehr. Kennt ihr diesen Moment, wo man nach 15 Minuten sagt, nee, das ist mir schon zu schwer, ich bin schon satt davon. Und ja, Süßigkeiten sind nicht falsch. Also wir dürfen uns auch mit Süßigkeiten bedienen, mit den schönen Geschichten und den Neuigkeiten und gewissen Aspekten. Aber Gottes Wort steigt darüber. Gottes Wort ist besser als alle Süßigkeiten, die du auf deinem Handy findest. Gottes Wort ist süß im wahrsten Sinne des Wortes, dass es uns ernährt, aber auch erfreut. Und es ist köstlicher als alle Informationen, die so schnell vergänglich sind, die wir konsumieren müssen, weil es auch bleibenden Wert hat. Es ist süßer als Honig. Also wir müssen auf Gottes Wort so schätzen, dass es uns wertvoller ist als Gold und köstlicher ist als alle schnell vergänglichen Informationen, die wir konsumieren können. Und das ist der Wert von Gottes Wort. Denn ich habe jetzt versucht, einfach nur ein paar Beispiele rauszugreifen aus Gottes Wort, die uns davon sprechen, wie wertvoll und wie gut und wie köstlich Gottes Wort ist. Aber ich möchte noch einen zweiten Aspekt herausgreifen, wenn wir darüber reden, ist, Gottes Wort spricht zu uns persönlich. Es ist nicht nur einfach eine Informationsquelle, die allgemein geschrieben ist, sondern sie spricht zu uns persönlich. Und schaut mal in Hebräer 3, Vers 7 bis 8, dort heißt es, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste. Und dann geht es noch weiter. Der Hebräerbriefschreiber zitiert hier den Psalm 95 und legt den Psalm aus. Also Kapitel 3 und 4 ist tatsächlich eine Auslegung von dem Psalm 95, was es bedeutet. Aber schaut mal, was da steht. Steht da, darum, wie der Heilige Geist sprach? Oder was steht da? Spricht, in welcher Form ist das? Müssen wir Grammatik aus der 8. Klasse rausholen. In der Gegenwartsform. Der Heilige Geist spricht heute. Als er den Psalm geschrieben hat, hat der Heilige Geist dadurch gesprochen. Und wenn du heute den Psalm 95 oder Hebräer Kapitel 3 oder irgendein Teil aus der Bibel liest, dann spricht Gott heute. Gottes Wort ist nicht nur ein altes Dokument, das du gefunden hast und darin forscht und denkst, wow, das ist ja interessant. Sondern Gottes Wort spricht zu uns persönlich. Gott hat es so gemacht, dass wenn wir sein Wort lesen, dass er dadurch zu uns spricht. Und Hebräer Kapitel 4 führt er es aus und sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt von den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Wenn wir Gottes Wort lesen, spricht es in unsere Situation rein. Es zeigt uns auf, wo Sünde da ist. Es zeigt uns auf, wo wir falsche Vorstellungen haben, von wie die Welt funktioniert und wie wir handeln sollen. Und es ermutigt uns, wo wir verzweifelt sind. Gottes Wort ist lebendig und wirksam und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und das ist eine Gnade Gottes. Du kannst Gott wirklich heute hören, wenn du sein Wort aufschlägst. Das ist die erste Sache, die wir entdeckt haben, dass wir Gottes Wort als ein Buffet an Köstlichkeiten entdecken sollen. Diese Veränderung muss in unserem Kopf sein. Es ist nicht nur eine lästige Pflicht. Es ist nicht ein notwendiges Übel, das wir machen müssen wie die Steuererklärung jedes Jahr. Es ist wirklich falsch, das Bibellesen als ein lästiges To-Do anzusehen. Es ist eine Sünde. Wir müssen es erkennen als ein Buffet an Köstlichkeiten. Aber die zweite Sache gehört ebenso dazu. Erkenne Gottes Wort als eine gesunde Mahlzeit an, die nicht vernachlässigt werden darf. Gottes Wort ist nicht nur ein Buffetangebot und wo Gott sagt, hier, komm, bedien dich. Weil man könnte ja sagen, na gut, Gott bietet das ja an. Es ist ja ein Angebot, es ist ja ein Geschenk. Ich muss es ja nicht unbedingt annehmen. Was wird mit euch passieren, wenn ihr zu jedem Essen sagt, ja, nein, danke, ich brauche es nicht. Danke, dass du mir anbietest, sieht richtig gut aus, aber ich brauche das Essen nicht. Du wirst hungrig werden, du wirst krank werden und dann wirst du sterben. Das ist nicht eine Kleinigkeit, wenn wir Gottes Wort vernachlässigen. Also es ist nicht nur eine, wir müssen es nicht nur als eine Pflicht sehen. Also wenn wir jedes Mal jedes Essen als eine Pflicht sehen, oh, ich muss essen. Das ist nicht so, wie das Leben funktioniert. Wir freuen uns auf das Essen. Aber wir dürfen das Essen auch nicht vernachlässigen. Ich hatte in meiner stillen Zeit diese Stelle aus Jesaja 30 gelesen und ich fand die so herausfordernd, wo Gott das Volk richtet und sagt, wie sie sich verhalten. Er sagt in Vers 9 in Jesaja 30, es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Das ist eine falsche Herangehensweise an Gott. Wenn wir sagen, ja, Gottes Wort, ja, es ist zwar schön und gut, aber eigentlich will ich etwas ganz anderes hören. Meine Seele begehrt nach etwas anderem. Ich will nicht Gottes Wort hören. Weil 1. Petrus fordert uns dazu auf. Schaut mal, 1. Petrus 2, Vers 2 bis 3. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Es ist ein Befehl. Seid begierig nach der Milch des Wortes. Ja, es ist nicht nur ein To-Do, aber es ist eine Aufgabe an uns. Es ist ein Befehl. Es ist ein guter Befehl Gottes an uns, dass wir danach begierig sind. Nicht, dass wir sagen, naja, ich kann lesen oder ich kann nicht lesen, sondern es ist ein Auftrag Gottes, nicht nur, dass wir es tun, sondern dass wir es gerne tun, dass wir begierig danach sind. Weil es besteht oft die Gefahr, dass wir uns mit anderen Sachen ernähren. Mit den Sachen, die nicht gut für uns sind. Und Jeremia 2, Vers 13 spricht ein bisschen breiter darüber, aber ich denke, wir können es auch auf Gottes Wort anwenden. Dort sagt er, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Also Sünde, die in zwei Formen besteht. Erstens, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Der zweite Aspekt, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Was waren Zisternen? Zisternen war oftmals eine Grube ausgebuddelt, mit Steinen ausgelegt und versucht ein bisschen mit Mörtel das so zu machen, dass es nicht löchrig ist. Und dann hat sich da Regenwasser gesammelt. Das Regenwasser, das kam und sich da gesammelt hat und das war teilweise die einzige Quelle für Wasser, was man hatte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das Wasser darin nicht sehr appetitlich war. Wenn das Regenwasser sich sammelt und steht, habt ihr schon abgestandenes Wasser gerochen? Das müsst ihr euch so vorstellen. Und jetzt sagt Gott, dass sie eine zweifache Sünde begangen haben. Erstens, sie haben Gott, die Quelle vom frischen, reinen Wasser verlassen, um zu Zisternen zu gehen, die löchrig sind, dass vielleicht gar kein Wasser ist. Wie dumm ist das? Aber das ist, was wir machen. Wenn wir Gottes Wort sagen, nee, Gottes Wort, es ist nicht so lecker für mich. Ich will lieber das. Ich will mehr arbeiten. Ich habe diese Aufgaben. Ich möchte unbedingt noch meine Netflix-Serie zu Ende schauen. Das ist, was wir machen. Eine zweifache Sünde. Wir vernachlässigen Gottes Wort und wir suchen unser Glück in etwas, was absolut kein Glück bringt. Etwas, was uns absolut nicht glücklich machen kann. Wir denken, dass da mehr Glück ist, aber da ist kein Glück. So erkenne Gottes Wort als eine gesunde Mahlzeit an, die nicht vernachlässigt werden darf. Und wenn du merkst, dass du es in deinem Leben getan hast, so will ich dich ermutigen, etwas zu tun, vielleicht, was du auch selten tust, Buße. Ich denke, Buße ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft heute absolut vernachlässigen. Wir erkennen oftmals, dass wir Sachen falsch gemacht haben und dann versuchen wir, sie besser zu machen. Aber wir tun keine Buße. Buße bedeutet, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, ich habe da und da gesündigt. Heute Morgen habe ich gesündigt, indem ich aufgestanden bin und zuerst 20 Minuten auf WhatsApp war und mir alle Status durchgeschaut habe, anstatt dein Wort zu lesen. Wir müssen konkret und klar sein in der Buße, was wir falsch gemacht haben. Und Buße beinhaltet, dass wir Gott um Vergebung bitten und um Kraft, richtig zu handeln. Und so will ich dich ermutigen, dass wenn du merkst, dass das Wort Gottes nicht die Priorität hat in deinem Leben, dann tue Buße. Nicht nur einfach, okay, ich versuche mich besser zu benehmen nächstes Mal, sondern komm zu Gott und bete zu ihm. Sage ihm, was du falsch gemacht hast. Sage ihm, wo du Kraft brauchst, wo du Hilfe brauchst. Und das ist auch die Anwendung, die ich euch zu diesem Punkt mitgeben will. Prüfe deine Einstellung zu Gottes Wort. Nimm dir heute Zeit und frage dich, wie ist meine Einstellung? Und vielleicht fällst du von zwei Seiten vom Pferd. Es gibt die einen, die gesetzlich sind. Die sagen, ich muss Bibel lesen und dabei die ganze Hoffnung auf sich selbst und auf ihre eigene Kraft setzen. Sie denken, naja, ich sammle Pluspunkte bei Gott, wenn ich die Bibel lese. Das ist auch nicht eine richtige Einstellung. Wir müssen Gottes Wort als ein Geschenk ansehen, als eine Gnade von ihm. Wir verdienen nicht irgendwie uns Pluspunkte durch Bibel lesen, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Wir nehmen es in Anspruch. Aber vielleicht fällst du von der anderen Seite vom Pferd und bist gesetzlos und sagst, ich schaffe auch ohne. Gott liebt mich ja. Gott liebt mich trotzdem, ob ich Bibel lese oder nicht Bibel lese. Ja, das stimmt. Aber wenn du dich bewusst Schritt von Schritt von Gott entfernst, dann entfernst du dich von Gottes Gnade. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wie können wir nun praktisch die Gnade aus Gottes Wort schöpfen? Und die werden nicht so lang sein wie der erste Punkt. Also wir haben gesehen, dass der Wasserhahn gut und köstlich ist. Und jetzt die Frage, wie können wir den Wasserhahn aufdrehen? Wie können wir den Segel so wenden, dass wir den Wind abbekommen? Der erste Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, schöpfe Gnade, indem du Gottes Wort aufnimmst. Schöpfe Gnade, indem du Gottes Wort aufnimmst. Schaut mal in Apostelgeschichte 17, Vers 11 bis 12. Diese aber, es redet über die Beröer, das waren die Juden in einer Stadt, die in der Nähe von Thessalonich waren, aber die Nachbarstadt waren. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Wir haben hier eine Situation von Menschen, die Juden waren, die das Alte Testament haben, aber die viel verwickelt waren in ihren falschen Traditionen und Vorstellungen. Und dann kommt Paulus und predigt das Evangelium und erzählt ihnen von Christus, dem Alten Testament verheißen war. Und sie hören jetzt eine Predigt, die sie extrem herausfordert, die so gegen all das spricht, was sie bisher kannten und gelebt haben. Und schaut mal, was sie machen. Sie sagen nicht, nee, Paulus, weg mit dir. Das waren, was die Thessalonicher haben. Die haben sie weggejagt. Also nicht alle, aber viele. Sie nehmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Sie hören auf die Predigt, die sie herausfordert. Sie setzen sich dem aus. Es war nicht einfach für sie. Aber sie haben trotzdem zugehört. Das Wort aufnehmen, das wird in der Bibel auch für Gastfreundschaft verwendet. Jemand bei sich aufnehmen, Gäste aufnehmen. Also tatsächlich dasselbe Wort. Es bedeutet so viel, wie sie haben die Tür geöffnet für Gottes Wort. Sie haben gesagt, komm herein, wir wollen auf dein Wort hören. Und schaut weiter und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Es war für sie herausfordernd, aber sie haben sich die Mühe gesagt, na gut, das Komplizierte, schwer, nee, irgendwie ist das mir, ich, ist okay. Sondern sie haben nachgeforscht. Sie haben im Alten Testament gelesen, ist das wirklich so? Das mit dem Christus und das mit der Sündenvergebung, musste der Christus wirklich leiden? Und weil sie es getan haben, schaut mal in Vers 12, es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Weil sie sich dem Wort ausgesetzt haben, wurden sie gläubig. Und so ermutige ich dich, vielleicht wenn du heute noch kein Christ bist, Die Leute in Vers 11, sie waren auch noch nicht Christen, sie waren Juden, die das Alte Mist kannten, aber sie waren noch nicht gläubig. So will ich dich ermutigen, dass du nicht deine Ohren zumachst, wenn die Predigt anfängt, sondern dass du zuhörst. Und durch das Zuhören kann Gott dir die Gnade schenken, dass du wirklich gläubig wirst. Aber auch wir als Christen, wir müssen aufpassen, dass wir bereitwillig Gottes Wort hören. Dass wir nicht die Tür zumachen, sondern dass wir die Tür offen lassen. Und es gibt ein paar Momente, wo wir die Tür schnell zumachen. Ein Moment, wo wir die Tür für Gottes Wort zumachen, ist unbußfertige Sünde. Wenn Sünde in deinem Leben ist, die du einfach tolerierst und versteckst und nicht ändern willst, dann machst du Gottes Wort die Tür zu und du wirst Gottes Wort nicht so verstehen. So will ich dich ermutigen, tu Buße, um Gottes Wort zu verstehen. Manchmal machen wir auch durch unweise Planung die Tür zu für Gottes Wort, wenn wir müde sind. Manchmal ist es nicht, dass wir Gottes Wort nicht hören wollen, sondern einfach nicht hören können, weil wir einfach viel zu müde sind. Und da will ich dich ermutigen, plane anders. Manchmal musst du dich zwischen zwei Feiern entscheiden. Willst du den Gottesdienst feiern oder willst du mit deinen Freunden am Samstag feiern? Manchmal geht nicht beides. Manche können beides und ich weiß nicht, wie sie es schaffen, mit 4 Stunden Schlaf voll noch da zu sein. Manche geht es einfach nicht. Und ich will dich ermutigen, mach nicht eine Tür zu für Gottes Wort, indem du so planst, dass du am Sonntag vollkommen müde bist und gar nicht Gottes Wort aufnimmst. Manchmal gibt es die Momente, dass wir Sachen nicht verstehen können, weil wir zu wenig uns mit Gottes Wort beschäftigen. Da will ich dich ermutigen, dass du gute Bücher liest dazu. Nicht umsonst haben wir einen Büchertisch hier in der Gemeinde, um dir Mittel in die Hand zu geben, die schwierigen Stellen in der Bibel zu verstehen. Und ihr kennt bestimmt diese Stellen in der Bibel, wenn ihr sie zu denen rankommt. Wo nicht weiß, warum steht das eigentlich in dieser Bibel? Warum hat Gott dieses Kapitel hier reingepackt? Kennt ihr diese Momente? Und da hat Gott uns gute Hilfsmittel gegeben. Du kannst deine Freunde fragen, wie sie die Stelle verstehen. Du kannst ein Buch hierzu besorgen, darüber lesen. Augustinus hat mal gesagt, die verständlichen Stellen, sie ernähren unseren Glauben. Die schweren Stellen, sie prüfen unseren Glauben. Wir dürfen die schweren Stellen nicht überspringen. Das ist, wo wir herausgefordert und geprüft werden. Was glaube ich eigentlich? Und die verständlichen Stellen sind da, dass wir ernährt werden. Und wenn du Gottes Wort liest, versuch dich nicht an den schweren Stellen aufzuhängen und zu sagen, nee, ich verstehe das nicht und ich höre auf damit zu lesen, sondern liest weiter. Aber da soll es nicht stehen bleiben, dass wir einfach nur Gottes Wort lesen, dass wir bereit sind, Gottes Wort aufzunehmen. So will ich den zweiten Punkt ein bisschen noch deutlicher machen und ein bisschen tiefer da gehen, indem ich euch ermutige, dass ihr Gnade schöpft, indem ihr Gottes Wort verarbeitet. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell, schnell, schnell gehen muss. Deswegen muss ich diesen Punkt betonen, dass wir nicht nur einfach die Sachen herunterschlucken, so schnell wie möglich, sondern dass wir es kauen, um es gut verdauen zu können. Schaut mal in 2. Timotheus 2, Vers 7, dort heißt es, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Paulus ermutigt gerade sein Mitdiener, den Timotheus, und sagt ihm, dass er sich investieren soll in den Dienst und sagt dann, bedenke die Dinge, die ich sage. Timotheus muss sich an diese Sachen immer und immer wieder erinnern, drüber nachdenken, weil wir viele Dinge im Gotteswort nicht sofort verstehen. Und Gott ist es, der uns ein Verständnis gibt. Aber wir müssen uns Zeit dafür nehmen. Wir müssen die Sachen bedenken und darüber nachsinnen. Wie kann man das praktisch machen? 2 Sachen will ich euch mitgeben, die mir sehr geholfen haben. Erstens, verarbeite es durch Markieren. Ich nenne es mit dem Stift denken. Also wenn du eine Bibel hast, wir sind in einer Kultur, wo ihr euch tatsächlich mehrere Bibeln leisten könnt. Ich habe eine Bibel, die ich morgens lese und ich wie wild darin markiere. Ich markiere alle Sachen, die mir auffallen. Ich markiere die Person, die gerade spricht. Ich markiere, was sie gesagt hat. Ich markiere, wenn etwas kommt, was ich gar nicht erwartet habe. Und ich wäre viel schneller mit meinem Bibellesen fertig, wenn ich nicht markieren würde. Aber ich wäre fertig und ich hätte nicht so viel mitgenommen. Ich zwinge mich zu markieren, damit ich das verarbeite. Also mit dem Stift denken. Also ist nicht zu allen Zeiten und überall möglich. Aber ich denke, wir haben die Möglichkeit, dass wir Stifte und Bibeln haben, in denen wir rummalen können. Und ich will euch dazu ermutigen, es hilft mir persönlich und ich denke, es wird auch dir helfen, mehr darüber nachzudenken. Und dann versuche ich das Kapitel zusammenzufassen, worum es ging. Also was war eigentlich der Inhalt von diesem Kapitel? Und manchmal merke ich das, ich habe das Kapitel gelesen und dann muss ich das aufschreiben, was ich gelesen habe und merke so, oh, ich weiß nicht, worum es ging. Was mache ich dann? Ich lese das Kapitel nochmal. Weil mein Ziel ist nicht nur ein Häkchen zu machen beim Bibellesen und zu verstehen, was da drin ging. Und manchmal schaffe ich nicht das alles, was ich lesen wollte, aber ich will es bedenken, verarbeiten und anwenden. Und die zweite Sache, wie wir sozusagen Gottes Wort verarbeiten können, ist, wenn wir es beten. Die Bibel beten bedeutet, den Text, den du gerade vor dir hast, in ein Gebet zu formulieren und auf sein eigenes Leben anzuwenden. Nehmen wir vielleicht einfach diesen Text als Beispiel. Wenn ich diesen Text gelesen habe und hier markiert habe, bedenke, ein wichtiges Wort ist mir aufgefallen, dann lasse ich die Bibel offen. Man darf auch mit offenen Augen beten, übrigens, wusstet ihr das? Lasse ich die Bibel offen und lese den Text nochmal durch und bete zu Gott. Und dann sage ich Gott zuerst Danke. Danke Gott, dass du mir Verständnis geben willst. Und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Danke Gott, dass hier dir das Versprechen ist, dass du gerne Verständnis gibst, denn ich brauche das. Dann würde ich um Buße beten vielleicht. Gott, bitte vergib mir, wo ich nicht über dein Wort nachgesinnt habe, wo ich das nicht bedacht habe, was in deinem Wort steht. Dass ich zu viel über andere Sachen nachgedacht habe, aber zu wenig die Dinge bedacht habe, die in deinem Wort geschrieben steht. Und dann würde ich Gott bitten, Herr, hilf mir heute beim Lesen von deinem Wort, darüber nachzudenken und nicht schnell darüber vorüberzugehen. Und ich habe allein aus diesem Text gleich drei gute Gebetsanliegen gehabt. Und indem ich diese Stelle zu einem Gebet formuliert habe, habe ich darüber nachgesinnt und es mehr zu meinem eigenen gemacht. Es waren jetzt nicht nur Worte, die in der Bibel stehen, sondern Worte, die zu mir gesprochen haben. Und das sind so zwei Sachen, die ich euch ermutigen will, um wirklich Gottes Wort zu verarbeiten. Einerseits mit einem Stift zu arbeiten, andererseits die Bibel zu beten. Kommen wir zum dritten Punkt. Bleibe beständig in Gottes Wort. Wir haben jetzt gesehen, was wir machen müssen. Also wir sollen Gottes Wort hören, wir sollen es verarbeiten. Aber die große Herausforderung ist die Regelmäßigkeit. Wie kommen wir dahin, dass wir es regelmäßig machen würden? Statistisch gesehen bräuchte man 12 Minuten am Tag mit Bibel lesen, um in einem Jahr die Bibel durchzulesen. 12 Minuten am Tag. Ist das unmöglich? Wo ist das meiste Problem, dass wir es nicht schaffen? Ist die Regelmäßigkeit. Weil wir haben die Zeit. Ich habe Statistiken rausgeholt, nicht um mich jemand damit herauszufordern, einfach mal vor Augen zu führen. Das sind Statistiken, die Durchschnitt sprechen. Schüler haben 2022 10 Stunden pro Woche für Videos gebraucht, also alles rumherum von anschauen, und 9,5 Stunden für Spiele. Das sind fast 20 Stunden die Woche, die man Zeit tatsächlich hat. Erwerbstätige haben 12,5 Stunden pro Woche für Videos. Denkst vielleicht, bei mir ist es nicht, bei mir ist es anders, aber es gibt andere Sachen. Aber es ist nämlich der Durchschnitt jetzt hier. Bei Senioren haben 2022 20 Stunden mit Fernsehen, mit Videos, in welcher Form auch, verbracht. Vielleicht ist es bei dir anders, ich will aber einfach nur aufzeigen mit dieser Statistik, dass wir eigentlich Zeit haben. Das Problem ist nicht, dass wir keine Zeit für Gottes Wort haben. Dass wir uns keine Zeit nehmen. Und ich weiß nicht, wo deine Zeit hingeht. Ich frage mich auch manchmal, wo meine Zeit hingeht. Aber das Problem ist nicht einfach nur in der Zeit, die wir nicht haben, sondern in der Beständigkeit und unserem Entschluss. So will ich dich ermutigen. Bleibe in Gottes Wort, indem du dich dafür entscheidest. Wir werden keine gute Gewohnheit für Gottes Wort entwickeln, indem wir einfach unser Leben wie bisher leben und gucken, wo es Zeit ist für Gottes Wort. Wir müssen vorher die Entscheidung treffen, ich möchte mir Zeit für Gottes Wort nehmen. Schaut mal das Beispiel von Esra an, in Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Also, er wollte Gottes Wort erforschen, wollte es anwenden und das anderen weitergeben. Das ist eine richtig gute Reihenfolge auch für uns alle. Zuerst Gottes Wort selber lesen, tun und anderen weitergeben. Das ist, wie es eine gute Reihenfolge ist. Aber schau mal auf das Wort davor. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet. Er hatte ein Ziel. Er hat sich einen festen Entschluss gemacht. Und das ist das, was das hebräische Wort bedeutet, so viel wie festmachen. Er hat sein Herz festgemacht. Es war eine fixe Sache, wofür er sich entschlossen hat vorher. Es war nicht, na gut, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das, sondern ich muss das machen. Es ist mein fester Entschluss und ich werde nichts daran ändern. Und wie nötig haben wir diesen festen Entschlüsse? Ich will euch drei Ideen mitgeben, wofür ihr euch heute entscheiden könnt. Erstens, entscheide dich für die Zeit und den Ort. Wenn du es spontan machst, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Du musst dir in deinem Kalender eine fixe Zeit einplanen und am besten auch einen Ort. Die Zeit, die für mich am besten funktioniert, ist der Morgen an meinem Schreibtisch. Und ich weiß jetzt ganz genau, dass ich am nächsten Morgen an meinem Schreibtisch die Bibel lesen will. Also lege ich sie schon abends dahin, dass ich morgens mir nicht so viel Zeit machen muss, noch die Bibel rauszusuchen. Wo sind meine Stifte? Wo ist mein Notizblock? Ich lege das hin, weil es mein fester Entschluss ist, dass ich morgens mit der Sache anfange. Und wir müssen uns eine Entscheidung treffen, wo und wann es passiert, weil sonst passiert das nicht. Zweitens, entscheide dich gegen Ablenkungen. Es gibt Kleinigkeiten in deinem Leben, die dich ab und zu ablenken. Aber wir denken, nächstes Mal wird es mich nicht ablenken. Gestern hat mich abgelenkt, morgen wird es auf jeden Fall nicht passieren. Kennt ihr die Sachen, die so einen ablenken? Das ist meistens so ein Gerät mit einem Glasbildschirm drauf. Man kann darauf rumklicken. Wenn das neben dir liegt und du Bibel lesen wirst und es auf einmal aufleuchtet mit einer Nachricht, was passiert? Du bist abgelenkt. Wie entscheiden wir uns gegen Ablenkung? Indem du dieses Gerät nimmst, in das Nachbarzimmer gehst, reinlegst, vielleicht da zum Aufladen anschließt, also ankettest, damit es nicht wegläuft. Und du ohne digitale Geräte deine Zeit mit Gottes Wort hast. Vielleicht bist du ein Wunderkind und wirst nie abgelenkt durch digitale Geräte. Ich schon. Deswegen ist mein fester Entschluss, dass meine stille Zeit ohne technische Geräte ist, die mich ablenken könnten. Und dritte Sache, wo ich dich ermutigen will, dass du dich dafür entscheidest, ist für einen Plan. Wenn du jedes Mal die Bibel aufschlägst und überlegst, was lese ich heute, das ist kein guter Entschluss. Es hilft, einen Plan zu haben. Wir haben ein paar Bibellesepläne auf der Webseite, ihr könnt auch gerne uns nachfragen. Es gibt gute Empfehlungen für den oder jenen Plan. Einfach der Reihenfolge nachzugehen, den Plan rauszuholen, das ist der nächste Abschnitt, den ich lesen will und ich will da vorangehen. Das ist dein Herz festmachen. Weil wenn wir in diesem Moment sind, dann entscheiden wir uns meistens für das Falsche. Das ist das Erste, wozu ich euch ermutigen will. Das Zweite ist, bleibe in Gottes Wort, indem du viel davon erwartest. Letztes Mal hatte ich den Tipp gegeben, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Man nimmt sich so viel vor und schafft es nicht und ist dann enttäuscht und dann hört man ganz auf. Das ist auf jeden Fall eine reelle Gefahr und dazu stehe ich zu diesem Tipp. Aber ich denke, es gibt auch eine andere Gefahr, dass wir uns zu wenig vornehmen. Dass wir einfach zu wenig von Gottes Wort erwarten. Dass wir denken, naja, mit 5 Minuten Gottes Wort bin ich satt. Was ist das für eine Erwartung an Gottes Wort? Stellt euch vor, ein jung verliebten Mann verlobt und will bei heiraten mit seiner Verlobten und er sagt, 5 Minuten Zeit mit meiner Verlobten am Tag reichen mir vollkommen aus. Erwartet er viel von der Beziehung? Wahrscheinlich nicht viel. Wahrscheinlich ist es eher ein To-Do. Und wenn wir sagen, 5 Minuten reichen für mich aus, ja, dann erwarten wir nicht viel von Gottes Wort. Natürlich gibt es Tage, wo wir alles drüber und drunter läuft, davon rede ich nicht, aber ich rede von unserer Erwartung. Wie gehen wir an Gottes Wort? Welche Erwartung haben wir daran? Schaut mal, Johannes 8, Vers 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Im Gottes Wort bleiben spricht von Gewohnheit. Dort wohnen, dort verweilen. Gottes Wort hören, Gottes Wort verstehen und tun. Und das ist das Kennzeichen von einem wahrhaftigen Christen. So seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Nicht werdet meine Jünger sein, sondern so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir in Gottes Wort bleiben, sind wir seine Jünger. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Und was für schöne Worte sind das von Freiheit. Freiheit von der Sklaverei der Sünde, Freiheit von unbegründeten Angst und Zuständen und Sorgen. Jesus spricht nicht von der Freiheit, den Begierden nachzugehen, sondern der Freiheit, die Gerechtigkeit zu tun. Die Wahrheit des Wortes ist wie ein Schlüssel, das die Ketten der Unwissenheit aufbricht. Wer in dieser Wahrheit bleibt, der bleibt in der Freiheit. Und die Bedingung ist klar. Wir müssen in Gottes Wort bleiben. Nicht an Gottes Wort vorbeieilen. Und wollen wir diese Freiheit? Wollen wir diese Wahrheit erkennen und Gottes Freiheit wirklich erleben? Ist es deine Erwartung, wenn du an Gottes Wort herangehst? Ich will dich ermutigen, dass du ganz hohe Erwartungen an Gottes Wort hast. Dass du nicht herangehst, na gut, ich tue das nur, um meine Aufgabe zu erledigen. Sondern, dass du herangehst und sagst, Gott, ich freue mich auf dein Wort. Ich möchte es verstehen, ich möchte es genießen. Und wenn du viel davon erwartest, dann will ich dich ermutigen, es auch nicht langweilig zu planen. Wenn ich morgens meine Vitamine nehme, dann muss ich sie noch runterschlucken. Ich mache sie nicht schön, ich dekoriere das nicht super wie die Vitamine. Aber wenn wir ein Festessen mit Burgern planen, dann macht man sich Gedanken, wie es am schönsten ist. Welche Zutaten am besten draufkommen, wie man es am schönsten auf den Tisch stellt, weil man es genießen will. Das dürfen wir auch mit Gottes Wort machen. Gottes Wort ist nicht Vitamine, wenn man einfach nur runterschluckt, die müssen weg. Sondern wir dürfen uns darauf freuen. Wir dürfen uns das so planen, dass wir es bestmöglich genießen. Dass wir vielleicht, du machst ja gerade viele Gedanken über Freude und das ist, wenn deinem Leben am meisten fehlt, dann machst du dir einen Plan, wie kann ich Gottes Wort zum Thema Freude studieren? Und dann hört man irgendwie von einem Philipperbrief. Und na gut, sagt man, dann studiere ich den Philipperbrief. Ich freue mich darauf, weil es zu meinem Herzen sprechen soll. Also wir müssen nicht Gottes Wort langweiliger machen, weil wir irgendwie es nur als Vitamine annehmen sollen, sondern wie wir es gestalten, können wir uns darauf freuen, weil wir eine hohe Erwartung davon haben, dass es uns wirklich frei macht. Und so will ich eine ganz praktische Anwendung mitgeben, die vielleicht jetzt ein bisschen losgelöst davon ist, aber ich denke nicht. Lerne Gottes Wort auswendig. Das ist etwas, wo die meisten sagen, warte, das ist eine Stufe zu hoch für mich, mit Gottes Wort auswendig lernen. Aber wisst ihr, auswendig lernen ist eine der einfachsten Sachen, die man machen kann. Das Einzige, was man machen muss, ist sich hinzusetzen und zu lernen. Das ist wirklich das Schwierigste beim Auswendiglernen, ist sitzen zu bleiben und zu lernen. Und man lernt einen Text auswendig, indem man es wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also ich mache das so, ich nehme den Text und ich lese den Vers 10-mal und irgendwann muss ich auch Stopp sagen mit dem Vers vorlesen, weil dann muss ich ihn aus dem Kopf wiederholen. Und dann schaffe ich die ersten 3 Worte zu wiederholen. Und dann gucke ich nochmal den Text, dann kann ich die nächsten sechs Worte. Und man wiederholt es, solange bis es drin ist. Und das ist eine ganz einfache Sache, die tatsächlich jeder von euch machen kann. Ich bin nicht dazu befähigt, auswendig zu lernen. Also ich bin tatsächlich, wenn ihr meine Eltern fragen würdet, von Begabung, von Gedichte in der Schule auswendig lernen, das ist ganz und gar nicht meine Sache gewesen. Aber jeder kann es wirklich lernen, Gottes Wort auswendig zu lernen. In Generation der Gnade haben wir neue Lernverse für die Kinder. Ihr dürft sie auch nutzen. Und wusstet ihr, dass ihr auch sie zur Verfügung habt? Weiß jemand, wo ihr die Lernverse von Generation der Gnade findet? Niemand weiß es. Im Wochenblatt. Der Wochenvers im Wochenblatt ist der Lernvers für Generation der Gnade. Ihr dürft ihn gerne auch mit auswendig lernen. Wir haben uns Zeit genommen, die ein bisschen kürzer zu machen und eine Auswahl, die wichtigsten Verse, die man so auswendig lernen kann, die dürft ihr mit auswendig lernen, wenn ihr etwas Einfaches anfangen wollt. Mit euren Kindern oder alleine dürft ihr es auswendig lernen. Ich bevorzuge persönlich lieber einen Abschnitt zu lernen. Der erste Abschnitt, den ich auswendig gelernt habe, war Römer 12 ab Vers, glaube ich, 8 oder so, ab oder Vers 7. Das sind ganz viele Befehle und die sind so eine große Ermutigung. Das ist sozusagen Leben eines Christen. So würde ich euch ermutigen, es lohnt sich, einen Psalm auswendig zu lernen. Und es bedeutet, sich einfach hinzusetzen und wiederholen, bis man es kann. Und so haben wir gesehen, dass Gottes Wort ein Mittel der Gnade ist. Ich hoffe, ihr habt erkannt, dass Gottes Wort wirklich ein Reichtum an Gnade ist. Dass Gott uns dadurch reich beschenken will. Das ist nicht nur eine Aufgabe, die erledigt werden muss, sondern es ist ein großer See an Gottes Gnade, aus dem wir schöpfen können. Und ich habe euch ermutigt, dass ihr Gottes Wort schöpft, indem ihr bewusst euch Zeit nimmt für Gottes Wort, aber auch nicht nur euch berieseln lässt, sondern euch damit auseinandersetzt. Und drittens haben wir uns angesehen, wie wichtig es ist, sich für Gottes Wort zu entscheiden, für die Zeit, wo man die Bibel liest, gegen Ablenkungen, aber auch, dass wir viel von Gottes Wort erwarten, dass wir mit einer Einstellung herankommen, da ist Gottes Gnade und ich will sie genießen. Und so ist es mein Gebet, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht nur viel von Gottes Wort redet, sondern die viel in Gottes Wort verwurzelt und gegründet ist. Und das ist mein Gebet für euch, für uns als Gemeinde. So möchte ich euch bitten, mit mir noch aufzustehen, dann bete ich für uns. Herr Jesus Christus, danke dir für dein Wort. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Danke, dass es nicht nur ein langweiliges Lehrbuch ist, sondern es ist dein Liebesbrief zu uns, deine Offenbarung von dir selbst, wie du bist, dein guter Rat an uns, die wir so sehr dein Rat brauchen, Herr. Es ist die Ermutigung für müde Seelen, das ist die Ermahnung für Seelen, die in der Sünde verharren. Das ist Trost für die, die leiden, Herr, und dafür danke ich dir, dass wir es haben. Oh, ich bitte dich, Herr, dass wir als Gemeinde wirklich in deinem Wort verwurzelt sind, dass wir es gerne gebrauchen, dass wir gerne auf die Predigt hören, dass wir gerne alleine die Bibel lesen, dass wir gerne als Familie die Bibel lesen, dass wir die Bibel lesen, wenn wir uns treffen, dass wir die Bibel in der U-Bahn, in der Straßenbahn lesen, dass wir einfach sie genießen, weil sie dein Wort zu uns ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns daran hilfst. Bitte dich, dass wir einander ermutigen, auch wenn wir dann darin versagen und wieder abfallen und wieder müde werden von deinem Wort. Ich bitte dich, Herr, dass du uns stärkst und ermutigst, weil es dein Wort ist und deine Gnade, die uns schenkst. Amen.